erstmal, das erste Buch, was ich hier habe, ist einer meiner Lieblingsbücher. Das ist Die große Pause.
Der Penner hat es nie hier gelesen. Nie.
Ich habe es wirklich nicht gelesen.
Eins live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge 1 Live Bratwurst und Baklava. Hier spricht die lange Bratwurst zur kurzen Baklava in Karlsruhe. Köln funkt an Karlsruhe. Kleine Baklava, wie geht es dir denn?
Hello, yes, thank you very much. Mir geht es grateful. And I am really nice today, aber dir geht's nicht so gut, mein Schatzi. Du bist ein bisschen krank.
Ja, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Wahre Titanen stolpern nie. Ich hab mir ein bisschen leichte Erkältung eingefangen. Hatte ein bisschen
Gute
Fieber.
Gute Besserung.
Ja,
erstmal.
Alles gut. Ich hatte ein bisschen Fieber und so, aber ist schon wieder besser geworden. Leider musste ich gestern bei Let's Dance aussetzen.
Ja, das war auch das Schreckliche. Guck mal, jetzt, Basti, haben wir gar keinen, wir können das gar nicht mehr messen. Verstehst du, auch wenn du jetzt weiterkommst oder nicht, weil du gesagt hast, dein Ziel ist es, eine Runde weiterzukommen als ich, aber die Validität ist jetzt weg.
Ey, nix Validität. Weil du hast jetzt ich habe nicht gesagt, auf welche Art und Weise ich weiterkomme. Ich lasse mich jetzt einfach so lange krank schreiben, bis ich auf jeden Fall an dir vorbeigezogen bin. Und dann ist
im Finale bist du.
Genau, ich lasse mich bis ins Finale, wenn ich da nicht mehr antanzen. Nächste Woche habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, habe ich irgendwo im Krankenhaus einmal am Handlauf geleckt, damit ich irgendeine tropische Krankheit bekomme. Das geht natürlich alles leider nicht. Bei Let's Dance darf man nur einmal krank sein. Diesen Krankheitsausfall musste ich jetzt in Anspruch nehmen. Nächste Woche werde ich mit der vollen Power wieder da sein. Und ich werde so viel Sex auf das Parkett legen, dass in Deutschland Leute einfach spontan Kinder kriegen. Dass sich Menschen auf Plätzen treffen, einfach um krassen Sex miteinander zu haben. Dass dir einfach so ein Strap-on wächst über deinem kleinen Penis und du einfach richtig Vollgas geben kannst. Ja. Ich werde eine ganze Nation in den Sex tanzen. Und es wird noch ein bisschen dauern.
Es war ja schrecklich, dass du nicht dabei warst. Also in Deutschland ist die Börse zusammengebrochen. Ja. Am Freitag, die Aktien sind runter. RTL gibt's. Ganz kurz haben die Insolvenz angemeldet.
Ja.
Aber ja, dann haben sie es doch noch irgendwie geschafft, aus den roten Zahlen rauszukommen. Es war eine Schocknachricht. Ja. Bastian Bielendorf ist nicht dabei.
Das Weltgeschehen die Welt hat kurz den Atem angehalten. Das kann ich verstehen, weil ich meine, ich bringe was mit, dass das Publikum braucht.
Ohne dich?
Ne? Ja, ohne mich. Ja.
Ganz klar, Bro.
Ich bin ein bisschen wie so der erste Regen, der auf die Serengeti fällt, weißt du? Ich bin das erste Lächeln, das auf das Gesicht des Zuschauers fällt. Und wenn ich jetzt heute Abend, also gestern Abend, also ne, überhaupt abends nicht getanzt habe, dann sind die Leute traurig. Dann
was
fehlt
der erste Regen? Der erste Regen, der in der Serengeti fällt, verursacht heftige Überschwemmungen, Überflutungen und sehr viele Tiere sterben da.
Ja, aber nur schwache und alte Tiere, die keiner mehr braucht, verstehst du? Er wird einfach mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, das haben die Wikinger nämlich früher gemacht. Weißt du, was die Wikinger mit ihren alten Leuten gemacht haben?
Nee.
Totgeschlagen. Wenn Oma genervt hat, wenn die nichts mehr gebracht hat, wenn die nichts mehr gekocht hat, nichts mehr gesehen hat, dann gab es einen Knüppel auf dem Kopf und dann schön hier so auf ein brennendes Floß, auf Wiedersehen, Oma. Da wurde nicht das Altersheim angerufen, das Wikinger-Altersheim. Ja.
Halt's Maul. Echt jetzt? Die haben die einfach gebrettert oder was?
Wenn du der Gesellschaft nicht mehr dienlich warst und eigentlich nur noch ein Klotz am Bein, dann gab's einen Klotz auf dem Kopf und dann war Feierabend im Wunderland. Viele alte Leute heutzutage können sich glücklich schätzen, in Altersheime abgeschoben zu werden. Das gab's bei den Wikingern gar nicht.
Voll die Wichser.
Ja, das ist aber, guck mal, die mussten ja um Ressourcen kämpfen. Das ist ja nicht wie heute, dass du zu Aldi gehst und dir einfach 34 Scheiben Golden Toast mit ein bisschen ordentlichem Scheiblettenkäse reinziehst. Sondern wenn die Oma nichts mehr gebracht hat, also weißt du, nichts mehr beigetragen hat, dann musste halt Abschied genommen werden. Das finde ich aber
ganz kurz. Lieber. Bevor wir über die den Umgang mit Senioren im Wikingerland besprechen, wollte ich dir noch ganz kurz noch eine Frage stellen. Weißt du, welches Tier das einzige ist, was bei einer Überschwemmung in der Serengeti überlebt?
Ein Krokodil?
Nein, Giraffe.
Oh mein Gott.
Aber der ist gut. Hey, der ist doch gut, oder?
Also ohne Scheiß. Ich glaube, den nächsten Kindergeburtstag von Vierjährigen, den ich besuche, den werde ich damit richtig gut unterhalten, mit dem Gag.
Oh mein. So, die Giraffe ist richtig so, bis 4 Meter ist alles okay, Bruder.
Wusstest du, dass, hey, Giraffen, aber, dass Giraffen beim Trinken jedes Mal in die Gefahr, also das, es gibt eine wie soll man sagen, Giraffen brauchen...
Dir glaube ich, nee Basti, dir glaube ich gar nichts mehr. Du bist ein Lügner. Du hast letztes Mal gesagt, dass Kühe, wenn die ins Wasser fallen, ertrinken, weil den ihr Schließmuskel, der geht nicht zu und dann ertrinken die anal. Das hast du mir erzählt.
Das ist so.
Nein, das stimmt nicht, Alter. Weil ich war in der Türkei, das habe ich dir gesagt, und weißt du, was ich gesehen habe? Kühe im Fluss.
Ja, aber und jetzt kommst lange. Du.
Und die dümmste Frage, die ich dort gestellt habe, meinen Cousins, dass die mich alle so angeguckt haben, Alter, ich wurde in dem Moment enterbt aus der Familie, wo ich gesagt habe, hä, ertrinken die nicht anal? Weil ich dir vertraut habe, Alter, die haben mich dort so ausgelacht, die haben gesagt, wie, die ertrinken anal? Ich so, ja, die kriegen doch ihr Arschloch nicht richtig zu und dann fließt da Wasser rein. Weil ich gedacht habe, hey, der Basti, der weiß alles über Tiere. Ich war wirklich so, ich bin der Representer und dann habe ich dort richtig abgekackt.
Ja, aber das ist so, das, was ich dir erzählt habe, ist wahr, das ist so.
Ja, aber warum?
Aber es geht nicht darum, natürlich kann eine scheiß Kuh durch einen Fluss laufen, ohne innerhalb von 3 Minuten voll zu laufen. Aber wenn eine Kuh, sagen wir mal, eine Weide wird überschwemmt und die Kühe stehen mehrere Stunden oder Tage sogar bis zum Hals im Wasser, dann ertrinken die, weil die von hinten zulaufen. Das ist nun mal so.
Ach so, du meinst, okay, jetzt. Okay, dann ist es gut. Wenn kontinuierlich Wasserdruck am Hinterausgang ist, dann läuft's voll.
Ja, wenn du das so nennen möchtest, ja. Und bei Giraffen ist es zum Beispiel so, dass es die Tiere mit dem höchsten Blutdruck sind. Was auch Sinn macht, weil eine Giraffe, wenn sie zum Beispiel trinkt, sich ja über 3 Meter muss der Kopf ja vom Herzen entfernt zu Boden gesenkt werden. Die trinken ja so breitbeinig. Und damit der Blutdruck weiter in der Lage ist, das Gehirn zu versorgen, oder das Herz weiterhin in der Lage ist, das Gehirn zu versorgen, muss die Giraffe einen extrem hohen Blutdruck haben, weil es würde sonst nicht ankommen. Und wenn der Blutdruck von der Giraffe in einem Menschen wäre, dann würde dem Menschen würden alle Blutgefäße platzen, weil der Druck würde niemals auszuhalten sein.
Mhm.
Ja, da aber guckst du doof, ne?
Wie hoch ist der Blutdruck von Giraffen?
Ich glaube 320 zu 240 oder sowas, also richtig hoch.
320 zu 240.
Ein Mensch hat ja ungefähr, das ist ja die Riva-Rocci oder Riva-Rocci-Methode. Da geht es ja darum, wann eine Vene oder wann eine Ader sich schließt.
Riva-Rocci.
Nicht
Rocci. Riva-Rocci. Millimeter Quecksilbersäule.
Ja, das ist so ein altes System. Aber es geht grundsätzlich darum, wie sehr muss die Vene kompressiert werden, dass das Herz nicht mehr in der Lage ist, Blut durchzupumpen. Das wird ja gemessen. Ne? Und
Ja. Also es gibt ja zwei. Es gibt ja einmal den systolischen und den diastolischen Druck. Genau. Und der systolische Druck ist der erste, das ist durch die Kompression des Herzens. Der diastolische ist der Nachdruck, der durch die Ausdehnung der Aorta gemessen wird.
Wenn man wieder nachlässt, ne? Das ist der diastolische.
Wie?
Der diastolische ist der, wenn man wieder nachlässt. Also du hast ja eine Manschette um, die drückt sich zu und dann wird gemessen, ab welchem Zeitpunkt der Arm so gesehen zumacht. Ab welchem Zeitpunkt kein Blut mehr durchgedrückt wird, weil der Blutdruck nicht ausreicht.
Ja, das ist der erste, genau. Aber guck mal, wenn dein Herz komprimiert, also wenn dein Herz zieht sich zusammen, das ist der erste Druck, aber dieses Blut strömt ja in die Aorta. Und die Aorta ist ja direkt nach dem Herz, kommt ja die Aorta. Und die dehnt sich aus. Und dann dieser zweite Druck, der da entsteht, das ist der diastolische.
Und wo kommt der dann her? Wenn, in dem Moment?
Der kommt auch vom... Ja, du musst dir jetzt vorstellen, dass ja das Herz pumpt ja das Blut auf einmal. Das ist ja eine hohe Blutmenge. Und es passt ja nicht auf einmal alles in die Aorta rein. Verstehst?
Mhm.
Und deswegen dehnt die sich ja auch aus und dann kommt ja dieser zweite Strom.
Ich weiß nur, dass auf der Aorta genug Druck ist, dass wenn man wie in so einem, weißt du, bei Kill Bill gibt es doch diese Szene, wo sie in diesem gelben Anzug diese ganz vielen Kämpfer vermöbelt, in diesem Dojo.
Oh,
ne?
Ja.
Und da kommen mir die Szenen dran vor, wo sie denen so den Arm abschlägt und dann so das Blut aus dem Arm so 3 Meter hoch spritzt. Und ich habe mal gelesen, dass die Aorta genug Druck hat, dass wenn du jemanden zum Beispiel jetzt, du willst jemanden in der Mitte durchschlagen, also so horizontal, dann würde der
ja,
Druck...
Ja, das kommt sehr oft
ja,
vor.
Ja, du kommst irgendwo, laufst irgendwo lang, jemand irgendwie, da steckt dir gerade so ein fettnackiger Typ irgendwie ein Knöllchen an dein Fiat Punto. Du hast gerade zufällig das Samurai-Schwert in der Hand, was du mal dabei hast, um dich damit an der Nase zu kratzen. Und du machst dann irgendwie... und haust ihn in der Mitte durch, dann würde das Blut, was aus seiner Aorta spritzt, locker 3 Meter hoch spritzen. Also würde so eine Art Blutspringbrunnen etablieren, was sicherlich auch ganz cool aussehen würde, bis zum Zeitpunkt, ja, wo man dich festnimmt und tasert.
Aber ich glaube, das sollten wir echt mal ausprobieren.
Das sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe immer super gerne früher bei Mythbusters geguckt, wenn die irgendwelche Waffen oder irgendwelche Werkzeuge ausprobiert haben. Die haben immer auf irgendwas, hast du mal gesehen, Mythbusters, oder? Ja, klar. Ja. Oh, ich habe das geliebt. Ja,
klar, Mythbusters ist das Beste, was es gibt.
Das könntest du in Deutschland in der Art und Weise gar nicht drehen, weil die immer so viel Waffen am Start haben, weil sie in den Staaten sind. Weißt du, immer so, ja, was passiert, wenn man auf dieses Schwein jetzt mit einem Flakgeschütz schießt? Und dann schieben die so einen Scheiß Flakgeschütz rein und denkst so, wo kriegt man überhaupt so ein Flakgeschütz her? Dann musst du ja erstmal besorgen.
Die sind so hart, gell?
Ja, krass, mega.
Aber die Frage ist auch immer, wie entsteht so ein Mythos? Also ich frage mich immer so, also das ist ja immer so, entweder lügen, die Leute lügen ja extrem. Ja, also ich habe mal gehört, wenn du das und das machst, das ist, hat ja alles nachgelassen, Basti, wegen dem Internet. Ist ihm aufgefallen? Es gibt immer weniger
UFO-Sichtungen, seit es Kameras gibt zum Beispiel. Also seit jeder...
Ja, gute Kameras.
Seit jeder eine Handykamera immer bei sich hat, ist die Menge der bestätigten UFO-Sichtungen rückläufig gegen null. Weil, es macht natürlich Sinn, jeder hat heute von uns ein hochauslösendes Smartphone in der Tasche. Das heißt, sollte irgendwo auf der Welt, über irgendeiner bepissten Kleinstadt mit 600 Einwohnern, irgendwas auftauchen, was aussieht, dass es auch nur annähernd ein UFO sein könnte, dann werden von diesen 600 Leuten 580 Leute sofort ihr Handy da drauf halten. Und sagen wir mal, die Wunder dieser Welt sind immer mehr dokumentiert, dadurch, dass wir dauerhaft Zugriff darauf haben, sie dokumentieren zu können. Na, früher musstest du noch in die, mein Vater ist ja Fotosammler, er hat ja hunderte von Fotoalben zu Hause aus seinem ganzen Leben. Und früher musste er dann immer, ja, mein Vater sammelt ja alles, unter anderem aber auch Fotos. Und der macht halt sehr viel Fotos und wir haben bestimmt 200 Fotoalben zu Hause. Allein das Album, nur das Album über das erste Jahr meiner Geburt, also von meiner Geburt bis zum ersten Jahr, sind 2 Fotoalben a 200 Seiten.
Weißt du, was man da daran merkt, Basti?
Dass ich so schön,
dass sie einfach
bin?
Richtig, nein, dass sie richtig fett Kohle hatte, yeah, damals, Digga.
Richtig fett, yeah, Kohle gefunden. Yeah, Lifestyle.
Digga, Modok, Alter, wenn du damals, Digga, so ein gutes Fotoalbum, weißt du, wir haben so, weißt du, es waren so die reichen deutschen Familien, die so, ja, wir haben schon eine Kamera. Verstehe ich, die hatten dann schon so eine Kamera, die halt so richtig teuer war, so 5000 Mark.
Du weißt schon, dass ich nicht im Weltkrieg aufgewachsen bin, sondern dass wir einfach von den 80er, 90er Jahren sprachen, wo einfach jeder eine Fotokamera hatte. Aber von mir aus, stell meinen Vater weiter so dar, als wäre ein weißer Snoop Dogg mit Grills im Mund und so einem weißen Zylinder,
Alter,
weißt du, mit, ja, so einer Rolex. So mein Vater früher immer ins Lehrerzimmer rein, mit seinem weißen Zylinder, mit seinem Pelzkragen, mit seinen Ringen, mit seinen Represent-Ringen und natürlich mit seinen goldenen Grills. Die stehen an einem Mann wie meinem Vater, sehen goldene Grills sehr, sehr gut aus.
Oh yeah, das ist aber gut, Alter. Aber Bro, guck mal, das Ding ist, dein Vater war ja Lehrer und deine Mama war Lehrerin, oder?
Alle waren Lehrer. Mein Onkel war auch Lehrer, Tante, ja, alle.
Alle waren Lehrer. Alle. Ja, Digga, dann habt ihr auf jeden Fall Fettkohle verdient, Alter.
Richtig Fettkohle.
Ja, klar. Jetzt, guck mal, für dich ist so, du so, hey, wir waren doch jetzt nicht reich, aber was glaubst du, wie viele Leute dir jetzt zuhören, die sich denken, also Wichser. Du musst jetzt mal überlegen, Alter. Ein Lehrer hat damals, also Durchschnittsgehalt 1980, also wo ich jetzt 80, 81, war bestimmt so 25.000 Mark, 30.000 Mark.
Ja,
was denkst du?
Ja, sogar mehr, denke ich, ja.
Ja.
Also mein Vater hat mehr verdient als meine Mutter, weil mein Vater war Oberstudienrat am Gymnasium, also Oberstufe und so. Und meine Mutter war ja Grundschullehrerin. Und ich glaube, mein Vater hat locker 30-40% mehr verdient, obwohl ich den Job meiner Mutter als härter bezeichne.
Was?
Ja. Obwohl sie eigentlich den gleichen Job gemacht haben.
Okay.
Aber das, was du sagst, stimmt. Also ich bin in wohl situierten Verhältnissen aufgewachsen. Also es gab keinen Geldmangel und es gab auch nicht die Frage, kann man sich das leisten? Wobei man dazu sagen muss...
Aber geil.
Nee, geht. Wir haben uns nicht viel geleistet. Also ich komme aus einer sehr bescheidenen... Also zum Beispiel unsere Urlaube waren immer unter aller Wurst, weil mein Vater einfach arschgeizig ist.
Also das hast du mir erzählt.
Immer absolute Pissurlaube.
Wo wart ihr da mit der Waschmaschine vor Ventura oder wo war das?
Ja, auf Gran Canaria, wo mein Vater auch noch Timesharing mit der fucking Waschmaschine. Du darfst nicht vergessen, wir sind unter anderem darauf angesprungen, weil das Hotel, das wir hatten, war ein Stern. Ich wusste überhaupt nicht, dass es ein Stern überhaupt gibt. Weißt du, wenn du ein Hotel hast, sag mal, du hast ein Hotel, so okay? Und du hast ein richtig abgefucktes Pisshotel, was so richtig so, weißt du, einfach so eine tote Oma in der Dusche liegt, wo Kakerlaken so über den Tisch laufen so. Wenn du dieses Piss-Kack-Scheiß-Hotel hast, gehst du dann hin und hängst dir draußen an das Hotel einen Stern? Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, eine Klassenarbeit mit einer 6 kriegst und die allen stolz zeigst. Wenn, dann würde ich einfach keinen meinen Stern dann zeigen, wenn ich nur einen habe.
Wann warst du das erste Mal in einem Hotel? Wie alt warst du da?
Ich würde sagen, Türkei-Urlaub mit ungefähr 8 Jahren. 8 oder 9 Jahren.
Mit 8 Jahren. Mhm. Krass, okay. Ich war das erste Mal in einem Hotel mit 14 Jahren, als ich 14 war. Und was heißt Hotel? Wir waren da in so einer Pension. Also es waren dann so zwei, da gab es auch kein Frühstück oder so. Da war ich das erste Mal und auch das letzte Mal mit meinen Eltern in einem Hotel.
Du warst mit deinen Eltern, und, ihr wart nie im Urlaub.
Ja, wir waren halt immer in der Türkei bei der Familie. Okay. Also wir hatten dort eine, die Family war ja dort, wir haben dann bei denen gepennt und irgendwann hat mein Vater dort eine Wohnung gekauft. Dann waren wir immer dort. Also unser Urlaub war ja kein Urlaub, Alter. Unser Urlaub war immer so ganze Sippschaft besuchen. Du bist ja wirklich, Digga, du bist in die Türkei und wir haben einfach alle besucht. In 6 Wochen haben wir die ganze Familie, die komplette, alle. Und guck mal, Alter, mein Vater hat...
Meine Familie ist so klein, bei mir wäre das ein Nachmittag, Digga. Weißt du, das wäre ein Nachmittag? Ja, klar.
Aber mein Vater hat nur 5, also allein mein Vater hat 5 Geschwister.
Mein Vater hat gar keine.
Meine Mutter hat auch 6 Geschwister.
Wow.
Okay. Und die haben ja auch alle Kinder. Und dann noch Onkel, Tanten, alles. Bro, das war nie Urlaub für uns.
Das war nie Urlaub. Nee, aber das ist jetzt die Frage, war es kein Urlaub oder war es eure Art von Urlaub?
Ehrlich gesagt, ich sag's mal so, ich hatte 6 Wochen Ferien, die 6 Wochen waren wir komplett auf Achse, aus der Schule raus, ins Auto, direkt in die Türkei gefahren.
Also du kommst aus der Schule raus, die Eltern stehen da mit so einem Fluchtwagen, haben schon die Tür vom Opel offen, du kommst jetzt hier rein, ab voran, ey.
Ja, weil, das ist ja geplant, Baden-Württemberg hat ja komplett Ferien, alle Türken fahren in die Türkei und deswegen hast du gesagt, je schneller wir losfahren, desto weniger stehen wir im Stau, an der Grenze. Weil du bist ja überall im Stau gestanden, Alter. Österreich an der Grenze, Slowenien, Serbien.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man an der Grenze erstmal warten muss, so, ne? Das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Ne?
Bro, immer noch. Mein Kumpel ist letztens mit seinem Auto in die Türkei, weil er einen auf Nostalgie gemacht hat. 18 Stunden standen die in Bulgarien im Stau.
Oh, das ist richtig nostalgisch. Oh, das sind die Momente, wo man nostalgische Liebesgefühle kriegt, wenn man 18 Stunden im Stau steht. Aber warum gibt man sich das? Also warum deine Familie das gemacht hat, völlig okay, so, ne? Weil mehrere Kinder dann da im Land mobil sein und außerdem auch teuer mit dem Fliegen. Das verstehe ich, dass man das macht. Aber warum?
Weißt du, warum die meisten fahren? Ich sag dir warum. Auto representen.
Laber nicht.
Ich schwör's, natürlich, Alter. Natürlich, was glaubst du? Wenn hier einer, BMW M5 hat, oder ein C63 AMG, oder C300, keine Ahnung, Alter, oder keine Ahnung, was für ein Schlitten, oder ein Jeep oder so, dann fährt er halt damit in die Türkei und ist dann King. Weißt du?
Aber
dann bist du doch der King. Also, Bruder, ich habe einen Kumpel, der ist mit dem G63 AMG S. Das Auto hat 700 PS. Ist in die Türkei gefahren. der hat 4.000 Euro für den Tank verschwendet, Alter.
Überleg mal. Dreimal, zehnmal fliegen können, das hat sich aber mega gelohnt.
Ich schwör's dir. 4.000
Euro für Tanken rausgeben.
Ja gut, den juckt halt nicht, dem geht's halt echt Karre. Gut finanziell. Ja, aber der war dann halt dort mit dem G63 AMGS.
Aber die Message weißt du? Ist dann einfach, ich komme da vorgefahren und represent halt, oder was?
Ja, Mann, und represent. Ich kenne Leute, die fahren von hier mit einem Porsche in die Türkei. Ich denke mir auch immer so, hey Moruk, ich würde einfach in dir, so wie du sagst, ich würde einfach ins Flugzeug steigen, würde in die Türkei fliegen, würde mir dort ein Auto mieten, ein Fiat oder sonst irgendwas. Oder ein Jeep, keine Ahnung, wenn du ein bisschen mehr Geld locker hast. Und hast einen schönen Urlaub. Aber in der Türkei sind die Straßen so kaputt, Alter. Wenn du mit deinem Porsche dahin fährst, Bro, danach ist dein Porsche ein Opel. Weißt du, weil der, so weil der überall anschlägt. Aber ich verstehe es auch nicht. Das ist halt,
aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ja wirklich was, was ich aus meiner Kindheit in Gelsenkirchen über meine Mama immer gelernt habe. So, meine Mama hat ja oft Familien unterstützt, die nicht so viel hatten. Ja. Ne? Habe ich ja mal erzählt. Und
genau,
eine
und dann
Sachen,
hast du ja gemeint,
genau,
mit dem Auto.
Wo sie immer irritiert war, war, wenn sie Schüler aus besonders aus dem türkischen Kulturkreis hatte, dass die teilweise echt in utschigen, abgewohnten Wohnungen lebten mit ihren Familien. Und trotzdem stand halt trotzdem Auto für 100.000 Mark. Und das ist ja schon krass, ne? Das ist ja ganz anders als bei Deutschen so, ne? Also klar, es gibt auch Deutsche, ja. die sagen wir mal, Statussymbole mögen und die viel Geld für den Ausdruck ausgeben, mehr als genug. Aber eher unwahrscheinlich, dass Leute in einer finanziell schwierigen Situation nur eine krasse Karre haben und dann trotzdem in einem Loch wohnen wollen.
Aber das ist genau der Punkt, Bro. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir nach Hause komme, okay? Mhm. Zu einem Deutschen. Dann komme ich da rein, dann komme ich ins Wohnzimmer. Und dann sehe ich dort 7 Regale voll mit Büchern. Das steht bei Deutschen immer im Haus. Die sind
neben dem Fliesentisch. Das weiß ich nicht. Ist das so? Steht bei Deutschen Bücherregale?
Deutsche haben immer Bücherregale und ist dann immer so, das ist denen ihr Zeichen so, ja, wir sind eine gebildete Familie. Die haben dann auch keinen Fernseher.
Weißt du, was wirklich schlimm ist? Du müsst mal, wir fahren irgendwann mal zu meinem Papa. Du wirst nur Kopfschütteln im Wohnzimmer stehen. Weil mein Vater hat, ungelogen, also jetzt ohne Übertreibung, wenn ich den Keller mit einbeziehe, der ja ausgebaut ist, 100.000 Bücher.
Ungefähr. Ey, guck! Und das ist für uns Kanaken. Wir stehen dann dort und denken uns so, warum? Warum hat der so viel Geld? Warum hat er so viel Geld für diese Bücher gezahlt? Warum ist er nicht in die Bücherei, hat das Buch dort gelesen und ist dann wieder nach Hause? Deutsche sind so, nein, ich muss das zu Hause haben, das muss in meiner Hand, das muss mir gehören. Vielleicht will ich ja was nachlesen. Und so ist bei, das, guck mal, das ist halt der Unterschied, Bro. Das ist euer Porsche.
Unser Porsche Versteh ist, ich? Wenn wir zu Hause die Originalausgabe von Faust stehen haben. Ist Bücherregal ja, genau. Sowas Deutsches? Weiß ich nicht. Haben Türken keine Bücherregale? Der normale türkische...
Doch, aber wir haben nicht so Represent, Alter. Weißt du, wenn du ein Buch gelesen hast, dann kommt es halt weg. Warum soll ich mein Buch nochmal in ein Regal stellen? Ich hab's doch schon gelesen. Ja, ich weiß, jetzt sagst du, ja, aber so ein Buch, das ist wie ein Film, das will ich nochmal lesen. Nee, will ich nicht. Ich will's einfach nicht nochmal lesen. Es reicht, wenn ich es einmal gelesen habe. Warum soll ich jetzt noch so ein Bücherregal? Aber ich hatte so... oder viele Deutsche hatten so, wenn du zu dir diese Enzyklopädie... Brockhaus oder
der
so.
Der Brockhaus, war, natürlich.
Eigentlich sind wir asozial. In Hausen war es immer so. Die waren eine richtige Assi-Familie. So richtig, richtige Assi-Familie. Aber im Wohnzimmer hatten die so ein Regal und da war Brockhaus. Das war so
Man
dieses...
Man kann es auch veraltetes Wikipedia zum Begrabbeln nennen, ja. Also das ist aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar, aber zu der Zeit... Also das kann man sich ja wirklich nicht mehr vorstellen. Aber mein Opa oder mein Vater... Wenn du was wissen wolltest, egal was es war, du musstest da reingucken. Was wolltest du machen? Also, gab gar keine andere Möglichkeit.
Willst du mal wissen, welche Bücher ich jetzt hier bei mir in meinem Büro habe?
Bitte sag mir, was für Bücher du in deinem Büro hast.
Also, erstmal, das erste Buch, was ich hier habe, ist einer meiner Lieblingsbücher. Das ist Die große Pause.
Der Penner hat es nie gelesen. Nie.
Ich habe es wirklich nicht gelesen. Ja, weißt du warum? Ich habe einfach bei Dinger geguckt, bei Amazon, da stand so, ja, 5 Sterne. Ich so, ja gut, dann ist ein gutes Buch. Alles cool, ich kenne dich ja. Oh, guck mal, der hat hinten, hast du dir, du Ficker, Alter. Weißt du, warum ich es nicht gelesen habe? Weil du mich nicht mal gefragt hast, ob ich irgendwas, so ein Vorwort schreiben möchte. Oder du hast einen Thorsten Sträter, sehe ich gerade. Thorsten Sträter und Micky Beisenherz.
Kann ich beruhigen, die haben das so, Buch auch beide nicht gelesen.
Ja, aber über von denen hast du dir Dinge holen lassen. Weißt ja. du, so Shoutout.
Ja.
So, ja, wenn die Welt ein Intensivbett wäre, wollte Crowds. Ich Bastian Bielendorfer als...
Ja, jetzt natürlich ja. wieder, Micky muss natürlich Richtig. Wieder ganz dick auftragen, aber warum nicht? Warum nicht? Ja, ist doch schön, ist doch, freut man sich doch. Ich hätte dich ja auch fragen können. Es hätte halt nur niemand geglaubt, dass du es gelesen hast, um diesen Satz zu schreiben. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen, weißt du?
Hey, weißt du, was ich gerade merke? Ich habe voll die guten Bücher zu Hause, Alter.
Wie geil. Ich habe voll die guten Bücher zu Hause. Du wusstest ja, vorher Mann, nicht, was, dass du...
Doch, nein, aber ich habe die schon lange nicht mehr gelesen. Also ich bin jetzt nicht so asozial, wie du denkst. So.
Das
denk Guck mal, ich habe hier... Paulo Coelho, 11 Minuten. Ist das ein gutes Buch?
Nie gelesen, keine Ahnung. Paulo Coelho
hat ja viel über Da merkst Ficken du, Alter, dass du keine Ficken. Ahnung hast, Alter.
Ja, komm, hast warum du hast du Ahnung. Das denn da liegen?
Ja, weil ich es gelesen habe, du Fisch, Alter. Aber
warum hast du es gelesen?
Kam die Physiker.
Du hast die Physiker aus der Schule Buch. Noch, oder was?
Nein, Digga, ich habe das damals gelesen.
Warum?
Ich habe mir das geholt von der Bücherei. Dürrenmatt.
Wie Bücherei. Bücherei hättest du ja wieder zurückgeben müssen.
Nein, du kannst auch bei der Bücherei, die verkaufen ja manchmal so aussortierte Bücher.
Echt?
Weißt du? Alte nicht. Bücher und dann habe ich das gekauft.
Hast du dir einen Schnapper gemacht, Dürrenmatt, die Physiker. Und das hast du dann gelesen, oder was?
Ja, oder was auch richtig gut ist, hier von Annette Treibel, Integriert euch, habe ich. Ja, jetzt guckst du, gell, Basti?
Da guck ich aber. Ja. Annette Treibel, ja, Integriert euch. Hast du das so als kleine Migrationshymne genommen oder als Lehrbuch? Oder hast du auch von Sacharzin, Deutschland, wie heißt es nochmal? Deutschland übervölkert sich selbst oder so eine Scheiße? So,
nein,
so rechter Rotz vom alten Zuckerauge?
Das ist ja das Geile, weil die schreibt in dem Buch, Einwanderer sind keine Ausländer auf Durchreise und auch nicht mehr die Underdogs. Sie sind längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und sie meint mit Integriert euch, damit meint sie die Deutschen.
Ach so.
Das ist ja das Geile an dem Buch, ja.
Das ist auch mal
eine Ziel. Und damit hat sie dich jetzt, ja. Guck, und ich habe jetzt diese Bücher, ich glaube, ich habe keins von denen gelesen, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Ich habe die einfach hier, falls jemand zu mir nach Hause kommt, weißt du, und ich mit dem hier im Büro chill, dann rede ich ein bisschen so und dann mache ich so den Schrank auf und tue so, als würde ich irgendwas rausholen, dass er so die Bücher sieht, weißt du, sondern der hat vielleicht auch mal ein Buch gelesen.
Soll ich dir mal eine kleine Auswahl an Büchern zusammenstellen, damit du Leute richtig beeindrucken kannst, damit sie denken so, wow, James Joyce,
nein,
Ulysses?
Nein,
James
nein.
James Joyce, Ulysses, krass.
Nein.
Doch, ich kümmere mich darum, dass du
nein,
nicht mehr
weißt
so,
du,
so
warum
blöd
du
da
mir...
stehst.
Nein, Bro, guck mal, ich weiß ganz genau, dass du richtig krasse Literaturen gelesen hast. Ich weiß es. Und ich weiß auch, dass die richtig gut sind, diese Bücher. Aber ich weiß auch, dass dich das in deinem Leben nicht weitergebracht hat. Verstehst du?
Nee.
Du bist einfach ein Fischmeck.
Das ist richtig.
Ich habe jetzt, wenn ich jetzt diese Bücher lesen würde, würde ich dadurch Frauen checken?
Wenn du sie damit bewusst durchschlägst und nach Hause trägst, ja, vielleicht schon. Also ich sag mal mit so einer...
Hey! Kennst du Dürrenmatt?
Mit so Bam! Das ist die Physiker.
Boah, das war jetzt echt.
Ich sag mal so.
Das nennt man Anziehungskraft. Bam.
Mit 740 Seiten Buddenbrocks kannst du schon ordentlich Bewusstlosigkeit hervorrufen. Ich hab mal versucht, geile Bücher, ich habe mit Reini auch mal drüber geredet, ich habe mal versucht, Bücher der Weltliteratur zu lesen, einfach nur, um sie gelesen zu haben. So, weißt du, einfach um zu sagen, ich habe James Joyce, also es wird ja immer zum Beispiel James Joyce Ulysses. Ein Tag von Edward Bloom im Dublin des 1920er Jahre oder so. Ich habe wirklich versucht, das zu lesen, aber es ist einfach fürchterlich. Du kannst es nicht lesen. Das ist mein Fresse. Da habe ich versucht, die Blechtrommel zu lesen. Immerhin Literaturnobelpreis. Die ersten 20 Seiten geht es um den Unterrock eines Unterrocks von einer Oma. Das ist kein Witz. 20 Seiten lang geht es um den Rock. Rock, Rock, Rock und dann da ist ein Rock und hier ist ein Rock und denkst so, fick dich doch, das kann ich doch nicht lesen. Da habe ich versucht.
Dein Ernst jetzt?
Ja, da habe ich versucht.
Aber die haben jetzt einen Literaturnobelpreis bekommen.
Die, ja, wer sind die?
Ja, die Leute, die du gerade erwähnt
Günter
hast.
Grass.
Also ja, du hast Günter bis jetzt Grass zwei Bücher erwähnt.
Ja, also Günter Grass
hat du hast ja gerade zwei Bücher.
Ja, James Joyce hat, weiß ich nicht, ob er ihn bekommen hat, aber Günter Grass hat auf jeden Fall für die Blechtrommel den Literaturnobelpreis bekommen. Und dann habe ich versucht, die Buddenbrock zu lesen von Thomas Mann, auch Literaturnobelpreisträger. Das langweiligste Buch, das ich jemals gelesen habe. Wirklich, ich würde eher die Rückseite von einer Cornflakes-Packung über 4 Wochen lang jeden Tag lesen und zwar 8 Stunden lang. Immer wieder, einfach wieder anfangen. Ah, okay, Weizen, ah, Mais. Ne? Immer wieder. Wäre spannender als die fucking Buddenbrooks. Das ist so unfassbar langweilig.
Ah, was? Mais? Ja. Was?
Das ist einfach,
Zucker? Oh mein Gott!
Das ist das langweiligste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist so unfassbar langweilig. Ein gutes Buch, was man wirklich lesen kann, was Weltliteratur ist, ist zum Beispiel Der alte Mann und das Meer von Hemingway. Da geht es um einen alten Fischer, der aufs Meer hinausfährt und einen riesigen Schwertfisch, einen Marlin, fängt. Und er kämpft mit diesem Marlin auf der See ganz alleine mit seinem winzigen Fischerboot. Und dieses Fischerboot, der Fisch ist fast größer als das Boot. Und er besiegt ihn irgendwann und dann bindet er ihn außen an das Boot und versucht wieder an Land zu kommen. Und das ist kein großes, kein langes Buch, aber das ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und das ist sehr
Kennst du von Hemingway den zweiten Teil von diesem Buch? Wo er mit dem Fisch, er ist mit dem Schwertfisch auf dem Boot und dann kommt so ein anderes, ein kleines anderes Boot dazu.
Ja.
Und da ist so ein studierter Psychologe und der hat einen Delfin gefangen und hat den die ganze Zeit gebumst.
Das ist einfach. Genau. Ich komme da mit meinem Tretboot vorbei und fick Flipper da drauf. Okay, bist du zufrieden? Genau, der alte Mann, ja,
aber,
das Meer.
Aber du. Ja.
Was?
Aber du bist jetzt der Auffassung, du meinst jetzt auch so, hey, Alter, wenn ich so, es gibt so bestimmte Bücher, die werden voll abgefeiert in der Literaturwelt, aber eigentlich sind die total langweilig. Ich glaube halt, die sind vom die Art und Weise, wie sie geschrieben sind. Oder wie etwas beschrieben wird. So wie du sagst, es geht da um einen Unterrock von der Oma. Aber der hätte auch, keine Ahnung, über eine Schreibtischlampe schreiben können und hätte das genauso wahnsinnig gut machen können. Es geht halt um seine Art, seine Wortwahl,
wie das Ganze
beginnt, oder?
Ich bin nie zu der Geschichte über den jungen Oskar Mazareth. Es geht ja um einen Jungen, der irgendwann aufhört zu wachsen. Am Ende ist es ein Gleichnis, Weltkrieg, bla bla bla, egal. Aber da bin ich nie hingekommen, weil es mich schon zu Tode gelangweilt hat. Ich hatte das Glück, 2 Deutschlehrer in meinem Leben zu haben, die beide geil waren. Herr Nolte und Herrn Sott. Darf man jetzt mal einen Namen sagen. Beides richtig gute Deutschlehrer. Und das, was die von anderen Deutschlehrern unterschieden hat, ist, ja, die sind mit uns auch so die Klassiker, mussten sie halt, ne? Also du musst, wenn du in Deutschland Deutsch unterrichtest, musst du den Faust machen, musst du einfach, zumindest zu meiner Zeit
damals. Ja, das den war einfach, Film habe ich auch gelesen.
Ja, genau, den Film hast du auch gelesen. Ne? Also du musst, ja, genau, die Originalverfilmung.
Von Goethe, ich weiß doch, Alter, von Goethe.
Fisten für Anfänger, genau. Und, ja.
Nee, Mephisto. Okay. Jetzt habe ich dich an den Eiern, gell? Das hat dir jetzt gefallen.
Das hat mir ziemlich gut gefallen, da hast du recht.
Ja.
Also, Mephisto, wo war ich denn jetzt? Genau, nee, also Faust muss man mal, aber wir hatten zum Beispiel einen Deutschlehrer, der einfach ein cooler Typ war. Und der hat gesagt, so, ich will mit euch nicht nur irgendeine Scheiße lesen, die ich lesen muss, sondern ich will, dass ihr hier rausgeht und Sachen gelesen habt, die ihr sonst wahrscheinlich in eurem Leben nie gelesen hättet, so. Und das hat er richtig, richtig cool durchgezogen und ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht vergessen werde. Also wir haben zum Beispiel jetzt nur als, weil es mir in Erinnerung geblieben ist, Kenzaburo Oe, der hat mittlerweile auch, ist ein alter Japaner, hat einen Literaturnobelpreis bekommen und von dem haben wir das sehr kurze Buch Stolz der Toten gelesen. Und da geht es um jemanden, der nach Hiroshima und Nagasaki, also den beiden Atombombenangriffen, die auf Japan durchgeführt wurden 1944, in einer Leichenhalle arbeitet und die ganzen toten und entstellten Menschen in die Leichenhalle geliefert bekommt, die infolge dieses Unglücks umgekommen sind. Und das ist schon heftig, einfach ein heftiges Buch. So.
Aber glaubst du, dass oder würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass deine Leidenschaft Bücher zu lesen und vielleicht auch dein Talent, Bücher zu schreiben, davon kam, dass du zwei tolle Deutschlehrer hattest, die dich dazu gebracht haben, eigentlich so eine Leidenschaft aufzubauen.
Ja, aber ich bin gar kein so groß, ich bin keine so krasse Leseratte. Ich lese vielleicht 5 Bücher im Jahr. Vielleicht 5 bis 10 Maximum. Gerade lese ich zum Beispiel ein Buch von Stephen King, von dem ich noch nie ein Buch gelesen habe. Bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf dem Planeten, der noch kein Buch von Stephen King gelesen hat. Ich weiß nicht warum, hat sich nie ergeben so. Stephen King ist ja nun wirklich so der vielleicht sogar erfolgreichste
Populärautor. Das ist der beste Rapper. Das ist der beste Rapper in dem Buch.
Alle Alben von ihm habe ich mir gekauft, Riesenfan. Represent, Stephen, represent. Nein, du weißt, nee, aber es ist einfach einer der größten Autoren, die je gelebt haben. Das muss man einfach mal sagen. Also was der rausgehauen hat in ein paar Jahren, ist halt einfach unfassbar.
Ich glaube, er ist sogar der bekannteste Autor weltweit, oder? Also wenn man Stephen King, kennt man eigentlich.
Kann schon,
also auch seine,
ja, also ich glaube, Stephen King ist schon, ich weiß nicht, die Auflage muss in die hunderte Millionen gehen. Und der hat halt auch, was Stephen King wirklich krass macht, wo lange Zeit vermutet wurde, der hätte ein ganzes Team um sich. So, ne? Bei Joanne K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat, wird ja auch immer noch vermutet, dass diese Menge an Ideen, die diese Frau in 7, 8 Bänden rausgehauen hat, das kann kein Mensch alleine produziert haben. Deswegen wird immer vermutet, dass da ein Autorenteam hintersteckt. Und sie wurde dann immer so ein bisschen nach vorne gestellt und wurde gesagt, diese Hausfrau aus England hat sich dieses ganze Universum ausgedacht. Keine Ahnung, ob das stimmt. Bei Stephen King hat man das auch immer gedacht. Da hat man auch gedacht, Alter, wie kann der Typ im Jahr mal eben 3 oder 4 Bücher a 600 Seiten? Wie geht das überhaupt? Der muss ja jeden Tag 30 Seiten schreiben, damit es überhaupt hinkommt.
Und unglaublich, gell?
Unglaublich, was der für eine Fantasie hat. Weil das ist ja alles Fiktion, ne? Der schreibt ja kein Dokument, der schreibt ja keine Dokumentation über irgendwas, sondern er schreibt fiktive Bücher. Und das ist schon krass. Also die Stephen Kings Ideenreichtum ist schon sehr, sehr krass. Und das, was ich gerade lese, heißt Zwischen Dunkel und Nacht und ist eine Kurzgeschichtensammlung mit 4 Kurzgeschichten. Und das habe ich mir hauptsächlich gekauft, weil die allerletzte Kurzgeschichte, und jetzt kommen wir zu einem Gute-Laune-Thema, sich auf meinen Lieblingsserienmörder bezieht, den BTK-Killer. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen strange, dass ich einen Lieblingsserienmörder habe, aber...
Was, das ein... Warum? Was ist so gut an dem Serienkiller? Was unterscheidet dein Lieblingsserienkiller von anderen Serienkillern?
Ich finde einfach, dass der gruseligste Wichser ist, den man sich nur annähernd vorstellen kann. Also selbst auf der Skala Hannibal Lecter oder so, finde ich, ist der wirklich ziemlich weit vorne. Also der ist so gruselig, der... BT. Willst du wirklich über dieses Thema sprechen? Weil das ist schon düster. Also du musst jetzt schon sagen, will ich oder will ich nicht? Du musst schon mit mir...
Ja, ich habe schon ein bisschen Angst. Ich habe schon ein bisschen Angst jetzt.
Okay. Also, der Serienkiller heißt BTK, das steht für Bound, Torture, Kill. Und ist ein Amerikaner gewesen, der, glaube ich, im Jahr 2006, 7, 8 entdeckt wurde. Der hat über
aber 30, warte, gab's den wirklich?
Ja, den gab's wirklich. Und die Geschichte von King basiert auf der Geschichte des BTK-Killers.
Okay, dann hör bitte jetzt auf, das zu erzählen, weil ich bin gerade hier echt alleine zu Hause. Und ich hab jetzt, während du gesagt hast, Stephen King und so alles, habe ich das jetzt gegoogelt, bin auf Bilder gegangen, Digga, und ich habe so ein paar Bilder gesehen und mir ist, boah, fickt euch. Shit, Alter. Okay.
Warum? Man sieht ja auf den Bildern nicht so viel, oder?
Ja, nein, doch, da sind ein paar von Esther Clown und keine Ahnung, so eine andere Tussi,
die gerade... Naja, der Clown ist John Wayne Gacy gewesen. Ne? Das ist, also du merkst schon, ich kenne mich mit Serienkillern ganz gut aus. Der Horror-Clown. Das war ein schwuler Serienmörder der 70er und 80er Jahre. Ach so, das, S, ach so, weißt du? S, ach so. Es gab auch einen Serienmörder namens John Wayne Gacy, der hat sich immer als Clown verkleidet und ist auf Kindergeburtstagen aufgetreten. Und der hat junge Männer erdrosselt. Und der BTK-Killer, Dennis Rader, der hat fast 20 Jahre lang keinen Mord begangen, hat in den 70er Jahren ganz schreckliche Morde begangen, hat eine ganze Familie ausgelöscht und größtenteils aber junge Frauen umgebracht. Und die Art, wie er das getan hat, die passt hier nicht in diesen Podcast. Aber wenn man sich für sowas interessiert, ganz, ganz, ganz gruselig. Ganz gruselig. Also... ganz grausamer Mensch, und das, was diesen Typen entgegen anderer, wie zum Beispiel einem John Wayne Gacy, von dem ich gerade sprach, auszeichnet, wenn man das so möchte, ist, dass der ein ganz normaler Familienvater war, die ganze Zeit über. Und das ist ja schon krass. Also der hat wirklich als ganz normaler Familienvater gelebt. Und mit Kindern, mit einer Ehefrau, die 30 Jahre lang nichts geahnt hat. Und normalerweise sind oft Leute, die so ein extremes Doppelleben führen, dann doch nicht in der Lage, ein normales Familienleben zu führen.
Aber hast du wirklich so, also findest du den jetzt cool? Sorry, Basti, ich mache mir gerade echt Sorgen um dich.
Cool? Also, nein, ich finde ihn überhaupt nicht cool. Ich finde, der ist ein Monster. Nein, und wenn es irgendjemand verdient hätte, auf meiner Küche Schule zu sterben.
Aber weil du den so creepy findest, oder was?
Ich interessiere mich einfach für die Thematik Serienmörder. Und ich fand das immer spannend. Es war immer was mich persönlich interessiert hat. Und BTK war von allen Serienmördern immer der, den ich, glaube ich, am gruseligsten fand. Am schlimmsten oder am bedrückendsten.
Aber weißt du, was ich faszinierend finde an Menschen, die so viele Bücher lesen? Erstens finde ich es geil, was für eine tolle Fantasie die haben. Also, dass sie sich das alles bildlich vorstellen können.
Du meinst schreiben? Die Bücher schreiben, oder?
Nein. Die es lesen.
Also.
Weißt du, wenn du ein Buch liest und dann in dieser Geschichte drin bist, hast du ja auch eine gewisse Fantasiewelt, wo du das visualisierst.
Je nachdem, wie gut das Buch geschrieben ist.
Bitte? Ja, je nachdem halt, genau. Deswegen finde ich das auch, irgendwie finde ich es ein bisschen assi, die Harry Potter geschrieben hat, dass man ihr sowas vorwirft. Also, ja, da gab es ein ganzes Team, die dann so zusammen, aber auch wenn, na und? Also, ich finde, die hat was Sensationelles auf die Beine gestellt. Das sind tolle Geschichten, die ganze Welt begeistert haben.
Ja, man wirft ihr ja vor, oder das wurde vermutet, das ist nie bewiesen worden, dass halt zumindest bei den späteren Teilen andere Autoren geholfen haben, weil da so viel drinsteckt, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass diese Frau alleine eine so komplexe Welt aufgeklappt hat. Das ist allerdings irgendwie ein ziemlich chauvinistischer Gedanke. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die dieses Universum nun mal erschaffen hat. Ne? Und
ja, ich warum nicht, gell?
Ich bin ja kein fiktionaler Autor, sondern ich habe ja immer über mein Leben oder jetzt beispielsweise beim letzten Buch, das du auch nicht gelesen hast, über die Corona-Krise geschrieben. Aber ich habe nie eine belletristische Geschichte geschrieben über was nicht passiert ist, was ich mir ausgedacht habe.
Eine was für eine? Belletristische?
Ich habe einfach kein fiktionales Buch geschrieben, okay, was ich mir ausgedacht habe. Wobei ich bis heute einen Thriller im Schrank habe, den ich fertig geschrieben habe.
Also, sorry. Entschuldigung, Basti. Ja? Für alle, die uns gerade zuhören, so meine Leute, fiktional hat nichts mit Sex zu tun. Ausgedacht.
Danke. Schön, dass
okay, Bruder.
Also ich habe bis heute zum Beispiel ein Thriller mit, glaube ich, 400 Seiten, den ich einfach in meiner Freizeit geschrieben habe, so der fertig ist, aber den ich nie veröffentlicht habe, weißt du?
Was? Wie viele Seiten?
390.
Du hast 390 Seiten Thriller geschrieben?
Ja.
Und worum geht's da?
Um Morde. Ist halt ein Thriller, ne? Also es geht um eine Mordserie in Deutschland. Und einen Ermittler, der das aufklärt. Eigentlich ein ganz klassischer Krimi.
Ich liebe dich, Lan.
Was denn?
Lan Basti, ich liebe dich, Lan. Nein, ich schwöre, ich liebe dich, Alter. Weil du so einfach so ein kleiner Bastard bist. Du so, ich schreibe jetzt ein Buch. Und dann hast du so heimlich so eins geschrieben. Du so, ja, und der tötet jetzt alle. Und dann hast du, aber das so.
Ich habe auch die ganze Zeit dabei gewitzt, oder ob du das weißt.
Nein.
Wenn dir das wichtig ist.
Nein, aber dass du das einfach hast. Dass du so ein Buch geschrieben hast und du so, ich habe das noch nicht veröffentlicht. Aber allein, dass du dich so hingesetzt hast, 390, wann hast du das geschrieben? Vor wie vielen Jahren?
Ich habe vor 4 Jahren im Urlaub angefangen, weil ich mal gucken wollte, ob ich fiktional schreiben kann. Und dann war ich vor 2 Jahren fertig ungefähr.
Was ist das für ein Typ, dieser Mörder? Ist das, lispelt der? Oder?
Ja, der lispelt. Ja. Der Plot ist, es geht um einen Mann, der unter massivem Haarausfall leidet. Und das macht ihn so fertig in seinem Leben, das betrifft ihn so sehr, das ist so schlimm für ihn, dass er einfach auf eine Killing Spree geht, weißt du, und dass er sich an der Welt rächen will, weil der liebe Gott ihn mit nur so dünnem Haupthaar gesegnet hat.
Ja, ja.
Und geil. Ja, und dann zieht
und er hat
halt
so kleine Hände.
Er hat winzig kleine Hände.
Genau, und der hat so kleine Hände, dass er damit die Haustüren öffnen kann.
Ja, und man sieht seine Hand passt und das ist auch sein Zeichen, also er wirkt die Opfer, aber man sieht halt an den Halsen, sieht man nur so ganz kleine Hände, so dass man ihn den Babymörder nennt, weil die Presse denkt, es wäre ein Neugeborenes, das Leute erwürgt. Und ganz am Ende kommt raus, dass es eigentlich ein deutscher Comedian ist und der ist auch super schlecht aufzufinden. Weil der halt immer auf Schuhe ist. Also der bringt halt immer an unterschiedlichen Orten fremde Leute um mit seinen sehr kleinen Händen. Das ist der Plot meines Krimis, ja.
Das ist super, super.
Gut, oder?
Aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist so eine Story, der heißt der Speichelmörder.
Mhm.
Weißt du? Dass man immer an einen Tatort kommt und sich nicht sicher ist, ob das Opfer erwürgt wurde oder ob es ertrunken ist, weißt du? und dann nimmt man immer halt DNA-Proben.
Aber nicht mit so einem kleinen mit so einem Wollstäbchen, sondern mit so einem Mob. Weißt du, kommt so ein ganzes Team rein, weil alles ist voller Speichel und dann müssen die mit so einem DNA-Mob müssen die da durch. Das ist natürlich
Nein, Bro, was laberst du? Nein, das ganze Stadtteil wird wie bei Avengers The Endgame wird es mit Düsen so hoch transportiert, zur Seite gekippt, damit diese ganze Synovialflüssigkeit einfach abfließen kann. Und das tut man dann. Synovialflüssigkeit.
Ist das Speichel?
Ja.
Das heißt Synovialflüssigkeit?
Synovialflüssigkeit.
War mir noch gar nicht bekannt, dass mein Gesabber Synovialflüssigkeit heißt. Das klingt ja viel besser. Aber wie gesagt, ich habe den Thriller als Handübung. Ach, das heißt das gar nicht so.
Ich liebe das einfach, weil ich dir einfach alles, was ich dir sage, dass du mir das glaubst.
Ja, keine Ahnung. Also es gibt genau eine Sache auf der Welt, von der du Ahnung hast, und das ist alles mit Zähnen, Zunge und sowas, weißt du? Weil damit hast du dich mal beschäftigt. Und da glaube ich dir noch halt einfach.
Nein, Synovialflüssigkeit ist Gelenkflüssigkeit.
Okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist auch egal.
Das ist die Gelenkschmiere.
Also was ich
aber
auf
das
jeden
ist
Fall
ja genau das Ding. Man hat dann an diesem Mord, man hat bei diesem Mord, weiß man nicht, ob das Gelenkschmiere ist oder Speichel. Und dann kommt halt raus, dass der Mörder seine Opfer vollgelabert hat. Der hat die so vollgelabert.
Totgelabert.
Genau, der kam dann immer zu Besuch, dann saß der auf dem Stuhl und hat dann gemeint so, hey, ich wollte dir ganz kurz was über mein Leben erzählen. Und der hat dann so viel Speichel produziert, dass die halt erstickt sind, dass die halt ertrunken sind. Und das finden die dann raus, weil als die dann in der Lunge, haben die dann die Lungen halt aufgeschnitten in der Obduktion und haben dann unter dem Mikroskop dein Bild gesehen.
Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, als ich den Thriller geschrieben habe, dass ich an Punkte kam, wo ich Hilfe brauchte oder wo ich mich einlesen musste, zum Beispiel in Anatomie und so und auch in Sprengstoff und solche Dinge. Und das ist dann gar nicht, also da merkst du halt einfach, dass so ein fiktives Buch schreiben viel schwieriger ist. Ja klar. Ich kann ja nicht.
Also dann warst du richtig investigativ, also.
Ich kann ja nicht was über Sprengstoff schreiben, wie zum Beispiel eine Bombe gebaut ist und kann da nur Scheiße hinschreiben, sondern es muss ja, dass der geneigte Leser, der diesen Thriller liest, auch denkt, okay, das entspricht ungefähr dem, wie zum Beispiel eine Bombe bestehend aus diesen Zusammensetzungen auch funktionieren würde oder wie eine Leiche dekompostieren oder verwesen würde oder.
Ich liebe das an dir.
Was denn?
Ich liebe das an dir. Nein, dass du so genau bist, so wie bei Squid Game, dass du auch so recherchierst. Wie viel ist diese koreanische Währung in Euro? Weißt du, du bist so ein Typ, du liest so ein Buch und während du es liest, klappst du es zu und sagst so, das muss ich jetzt googeln. Und dann gehst du
so.
Und checkst es, ja, und dann echt, und dann checkst du, ob das wirklich wahr ist und wenn es nicht so ist, bist du dann enttäuscht?
Nö, also, aber wenn ich irgendwas lese über irgendwen, dann muss ich immer rausfinden, ob das stimmt zum Beispiel. Also da habe ich schon vielleicht einen Tick, wenn man so will. Also ich.
Aber Basti, warum veröffentlichst du das nicht?
Was soll ich? Den Thriller? Hat sich nie ergeben. Also parallel zu einem Comedy-Programm, weißt du, dann bin ich bei Markus Lanz eingeladen und erzähle von meinem Thriller und alle Leute sagen, ja, aber der ist doch Komiker. Das passt doch gar nicht und so. Und
es ist doch scheißegal, was die Leute sagen, Digga. Wenn du ein geiles Buch geschrieben hast ob du Komiker bist oder ob du, keine Ahnung, Alter, Gynäkologe bist, glaubst du, dann darf man kein anderes Buch schreiben oder was?
Doch, klar darf man also, ein anderes Buch schreiben, aber ich hatte einfach immer
Skrupel, veröffentlicht
das passt nicht in den Kanon irgendwie.
Ach so, zu dir meinst du, dass, also wenn es dann veröffentlicht, dass die Leute sagen, ah nee, das
also ich hatte dem Verlag angeboten, das unter Pseudonym zu veröffentlichen, also so, dass man nicht weiß, wer es geschrieben hat, das wollten sie aber nicht, weil sie meinten, natürlich ist die Werbung viel größer, wenn man weiß, dass du es geschrieben hast.
Autor, Hitler.
Oh Gott.
So, mein Pseudonym. Ja, okay, aber ich kann es ja zum Beispiel rausbringen. Weißt du, wir könnten ja sagen, so, hey, das Buch ist von Özcan Kosa. Überleg mal, ich würde dich voll abficken. Du so, hey Bro, ich kann das nicht rausbringen und so, aber wir machen es dann unter deinem Namen. Und dann klaue ich das einfach.
Das wäre aber nicht schön. Ja, aber das würdest du ja nie tun.
Boah, das würde ich nie im Leben tun. Oder überleg mal, das Buch wäre so ein Erfolg, dass du richtig krass ausgesorgt hättest. Du wärst Multimillionär. Das ist so weltweit, die drehen dann Filme und keine Ahnung, Alter, ein Kinofilm kommt raus, Netflix machen die Serien, so 20 Staffeln darüber,
oh, das wär geil,
weil es so gut ist.
So wie hier The Girl with the Dragon Tattoo, Lisbeth Salander, wie heißt das im Deutschen nochmal? Stieg Larsson. Kennst du das noch, Stieg Larsson? Ja, ne?
Nee.
Natürlich kennst du das. Es war eine super erfolgreiche skandinavische Krimi-Reihe vor ungefähr 10, 15 Jahren. Und das wirklich
Bittere... Stimmt!
Weißt du, was das wirklich Bittere ist? Das Ding ist super erfolgreich geworden. Und der Autor davon, ich glaube, er ist auf dem Laufband zusammengebrochen, ist kurz bevor dieses Ding weltweiten Erfolg wurde, gestorben. Einfach, der hat es nicht mitbekommen. Gar nicht.
Nein.
Das ist schon hart, finde ich. Also er hat nie erfahren, dass seine... Der war irgendwie, ich weiß gar nicht, Wirtschaftsjournalist oder sowas. Und hat dann halt diese Bücher heimlich geschrieben. Dann ist das erst veröffentlicht worden, ist in Schweden so von ein paar Leuten gelesen und gekauft worden. Und dann explodierte das halt komplett. Und irgendwie, so wie Dan Brown, weiß ich, Sakrileg, auf einmal haben halt Millionen Leute diese Bücher gekauft. Und er hat es nie erfahren, leider.
Boah, der arme Alter.
Aber
bei Dingen war es doch auch so, bei Picasso.
Nein, Picasso ist einer der ganz wenigen Künstler, der seinen eigenen Erfolg erlebt hat. Van Gogh ist ein gutes Beispiel für jemanden, der seine ganze Karriere lang extrem unerfolgreich war. Ja. Picasso hat in absolutem Reichtum gelebt. Picasso war nachher so bekannt und erfolgreich, dass er in Restaurants nicht mehr bezahlt hat, sondern der hat einfach seinen Namen oder sonst irgendwas auf die Serviette geschrieben. Das reichte.
Mhm.
Weil wenn er irgendwas auf eine Serviette gemalt hat, dann war die direkt ein paar tausend Dollar wert.
Echt jetzt?
Geil, ne?
So war Picasso?
Ja.
Oder was? Ey, das ist echt krass.
Stell dir mal vor, das wäre bei dir auch so. Wenn du irgendwo reinkommst, sagen wir mal bei Mc's. Du kommst bei Mc's rein, willst dir einen schönen Cheesy gönnen. Und dann ne, im Drive-In, du stehst da und so und dann erkennen sie sich. Und dann sagen sie, Herr Kosa, können Sie einmal Ihre Nase hier auf dieses Glas drücken? Das würden wir dann ausstellen, den Abdruck Ihrer Nase. Und dann müssen
dann würde ich sagen, Cheesy auf dieses betreiben. Glas, ich so, auf dieses Glas, ich so, bringen Sie mal Ihre Windschutzscheibe, weil auf das Glas passt mein Nasenabdruck nicht drauf.
Ja.
Hey, aber dann würdest du richtig, aber das finde ich schon ein bisschen traurig, Alter, wenn deine Sachen halt durch die Decke gehen, wenn du schon tot bist.
Blöd, ne?
Van Gogh, der Arme. Überleg mal, Alter. Überleg mal, du stirbst und danach gucken die deine YouTube-Videos und sagen, ha, jetzt ist lustig. Weißt du,
vorher der unerfolgreichste Comedian, halt da bin ich tot, so ey, der war doch lustig.
Ja.
Das wäre natürlich schon bitter irgendwie. Also der Erfolg, den du nicht mehr miterlebst, ist auch keiner, oder? Also was für eine Rolle spielt es dann für dich? Tot sein ist ja auch doof.
Ja.
Dann kriegt man ja insgesamt wenig mit.
Ja, oder du kriegst es halt mit an einem anderen Ort.
Oh ja, das ist schön. Sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deinem kleinen Zinken tropft? Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava, die wir euch heute mal wieder lecker serviert haben. Ein bisschen was ins Ohr gespeichelt. Wenn ihr meinen Thriller mal lesen wollt, dann schreibt mir doch einfach. Dann schicke ich euch den kostenlos zu. Ich druck den zu Hause aus auf Reispapier und schicke euch den. Ötze, ich kann dir den ja mal geben. Dann ist das erste Buch, das du freiwillig in deinem ganzen Leben liest. Wie werden das?
Ja, ich hab, ne, wirklich, also 390, aber kannst du mir erstmal nur das Vorwort schicken? Nur das erste Kapitel.
Ich schick dir einfach die Widmung vorne drin, okay? Einfach nur die Widmung.
Aber sei mal ehrlich, würdest du mir das schicken, damit ich es durchlesen kann?
Nee.
Mal ehrlich jetzt, gell?
Auf gar keinen Fall.
Weil du mir nicht vertraust.
Nein, kein okay? Stück.
Du Wichser. Hoffentlich wird das so ein richtiger Misserfolg, dein Scheißbuch.
Oh.
Mit deinem Thriller.
Thriller. Nein, natürlich würde ich es dir schicken, wenn du es lesen möchtest.
Ja, ich möchte es wirklich lesen.
Bist du dir ganz sicher?
Ich möchte es wirklich
Buch,
lesen.
Das
Schick's
Buch,
mir.
Das da gewidmet in deinem Regal steht, die große Pause, wo eine lange Widmung für dich drinsteht, hast du ja auch nicht gelesen.
Hast du eine Widmung reingeschrieben?
Bist du ein dummes Kackstück? Natürlich habe ich eine Widmung reingeschrieben.
Echt jetzt? Warte mal. Das muss ich mal ganz kurz am Ende
checken. Oh Gott, ist der dumm.
Was für dumm, Alter? Fick dich doch, Mann. Ich hab doch... Tatsächlich. Guck mal, da waren wir noch gut miteinander. Darf ich die Widmung vorlesen? Darf ich die Widmung vorlesen,
ja, komm,
Basti?
Mach doch, du Fickgesicht.
Hey, Moruk. Ich weiß, du liest keine Bücher, aber es sind auch ein paar Seiten zum Ausmalen dabei. Kein Scheiß, Komma. Ich bin froh, dass du damals, als ich dich zum Bewerbungsgespräch beim Dönermann in Köln geladen hatte, so performt hast. Ich bin froh, dass wir BUB machen und noch dankbarer bin ich, dass du mein Freund bist. Ich hab dich lieb. Özkan. Dein Bro. Hey, das ist aber echt lieb, Alter.
Ja, gerne.
Guck,
schön.
Jetzt bereue ich es, Alter, dass ich es nicht gelesen habe.
Das ist, ja. Hätte ich mir die Zeit doch mal gespart, nicht?
Absolut.
Ist das nicht rührend, was ich
da reingeschrieben
habe? Ich
finde es schön, Basti. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde es jetzt durchlesen.
Geil.
Ich werde es jetzt lesen und danach lese ich deinen Thriller und dann schreibe ich ein eigenes Buch.
Das wird
der
doch
mit dem Wolf tanzt.
Der mit dem Döner steppt, wie wäre das?
Nee, der mit dem Wolf-Tanz heißt das.
Aber es gibt ja der mit dem Wolf, das gibt es ja schon.
Ja, aber nicht von mir.
Ja, das, ja, absolut richtig. Herr der Ringe gibt es von dir auch noch nicht und Harry Potter auch noch nicht. Dementsprechend sehe ich
ja, das gibt es noch nicht.
Gute Chancen.
Dass ja, wenn ich das alles schreibe, dann wird es vielleicht richtig erfolgreich.
Dann wird es richtig erfolgreich.
Okay.
Du machst das schon. Ich glaube an dich.
Also.
Pass auf dich auf, mein Sohn.
Mach's gut.
Wir haben euch lieb. Das war Bratwurst und Baklava für diese Woche. Benehmt euch und seid süß. Tschüss.
Tschüss.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.